Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vor ein paar Wochen hat Michael Link eine Split-Sermon gegeben mit dem Titel Vergebliche Ausreden. Ich möchte heute mit diesem Thema fortfahren und gewisse Dinge dann auch erklären, gewisse Aspekte mit Ihnen besprechen, die weiteres Licht auf diese sehr wichtige Frage werfen. Wir können uns an Adam und Eva erinnern, die, nachdem sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten, was Sünde war, sich vor Gott versteckten, als sie ihn hörten. Sie waren sich ihrer Schuld bewusst. Dieser Baum der Erkenntnis war ja eine Verwerfung der Erkenntnis Gottes. Und gleichzeitig die Idee, dass man selbst entscheiden kann, was gut und was böse ist. Und dann sind sie von Gott davongelaufen. Hier ein Beispiel: Wenn man sündigt, dann will man keine Beziehung zunächst einmal haben zu Gott, es sei denn, man bereut schleunigst. Und dann läuft man zunächst einmal von Gott davon. Sie sollten sich die Frage stellen, ob das vielleicht für Sie zutrifft. Und wenn es zutrifft, dann ist natürlich sofortige Änderung vonnöten. Die Person, die vielleicht am bekanntesten ist dafür, dass sie von Gott davongelaufen ist, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Prophet Jona. Und so fragt Gott ihn auch durch das ganze Buch hindurch: Warum läufst du vor mir davon? Wir haben eine Broschüre veröffentlicht, Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Und in dieser Broschüre gehen wir auf den Propheten Jona ein. Ein ganzes Kapitel befasst sich mit dem Buch Jona. Nun, dieses Buch Jona hat natürlich prophetische Bedeutung für uns heute, aber es geht natürlich auch um die damalige Zeit. Und die Frage, warum rannte Jona davon? Und wir sagen Folgendes in unserer Broschüre. Jona kannte bestimmte Voraussetzungen und Prophezeiungen über die Vernichtung des alten Israel. Wir weisen dann auf Amos Kapitel 2. Und Jona wusste ebenfalls, dass die Zerstörung Israels durch die Hand der alten Assyrer geschehen würde. In Hosea 9, in Jesaja 10 wird davon gesprochen. Die Argumentation von Jona könnte also in etwa wie folgt gewesen sein. Wenn ich Ninive warne, die assyrische Hauptstadt, und Ninive daraufhin sein böses Verhalten bereut, nicht von Gott vernichtet wird und überlebt, dann kann Gott Assyrien gebrauchen, um Israel zu zerstören. Mein eigenes Land. Das bedeutet, ich werde zumindest direkt oder indirekt für die Zerstörung meines Landes durch die Assyrer verantwortlich sein. Und meine Landsleute werden nicht sonderlich erbaut sein, wenn sie erfahren, dass ich es war, der den Feind unseres Landes gewarnt und vor der Vernichtung bewahrt hat, damit uns dann dieser Feind vernichten kann. Nun, wir sagen das zu einer späteren Zeit, als der Prophet Jeremia die Juden aufforderte, sich den Babyloniern zu ergeben, er dafür vom König von Juda als Verräter behandelt wurde. Außerdem, sagen wir, könnte Jona zusätzlich folgenden Gedanken gehabt haben. Wenn Assyrien aufgrund meiner Warnung bereut, sodass es nicht zerstört wird, dann werde ich als falscher Prophet angesehen, denn ich habe ja gesagt, dass Assyrien zerstört werden würde. In jedem Falle bin ich der Verlierer. Nun, in Jona Kapitel 4 und die Verse 1 bis 2 wird dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich lese es Ihnen jetzt einmal kurz vor. Da heißt es: Das aber verdroß Jona sehr, er war zornig. Und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Mit anderen Worten, ich wusste, dass du letztendlich dann doch Ninive nicht vernichten würdest, falls sie bereuen würden. Und deswegen wollte er die Botschaft nicht verkünden. Mit anderen Worten, er war besorgt darüber, dass Gott barmherzig war, dass Gott des Übels reuen würde, wenn das angebracht war. Und das wollte er eben in keinster Weise sehen. Und dann schien es so, dass Jona auf die falsche Idee gesprungen war, dass Gott sich nur um Israel kümmert. Und Gott war lediglich jemand, der sich Israel annahm, aber nicht anderer Nationen, anderer Länder. Und deswegen konnte Jona auch nicht verstehen, warum Gott jetzt ihn aufforderte, Nineveh, eine heidnische Stadt, zu warnen. Und so versuchte Jona zu fliehen. Gott zu entkommen. Von Gott davon zu laufen. Nun, wir kennen ja die Geschichte, was geschah, und Gott sah dazu, dass Jona gleichwohl dann seinen Auftrag erfüllte. Aber zunächst einmal lief Jona weg. Und er lief in die entgegengesetzte Richtung. Er lief nach der Stadt Tarsis, die war genau entgegengesetzt zu Ninive. Und vielleicht dachte er, wenn ich in die entgegengesetzte Richtung fliehe, dann muss Gott einen anderen finden, der die Warnung an Assyrien überbringt. Mit seiner Flucht wollte er Gott sagen, schicke, wen du willst, aber schicke nicht mich. Das heißt, er wollte Gott aus den Augen kommen. Nun, er verstand als Prophet sicherlich, dass das rein physisch nicht ging, aber er wollte damit zeigen, nimm nicht mich, ich gehe nicht, ich will nicht gehen, ich will es nicht tun, suche jemand anderen. Schauen Sie, Jona war von einem gewissen falschen Patriotismus beherrscht. Eigentlich war es ein sogenannter Nationalismus. Wir kennen ja in Deutschland dieses berühmte Lied, das Deutschlandlied, und wir haben ja heute die dritte Strophe als Nationalhymne. Die erste Strophe bezieht sich ja auf Deutschland über alles, auch wenn das irgendwo falsch verstanden worden ist. So war das gar nicht ursprünglich gemeint von dem Textdichter, aber natürlich in Nazi-Deutschland wurde das alles auf die falsche Weise interpretiert. Deutschland über alles. Mit anderen Worten, wir lieben Deutschland und wir können ruhig alle anderen Länder hassen. Das ist ja dieser falsche Nationalismus, eine ungöttliche Situation, die in der Kirche Gottes, sogar unter Herrn Armstrong, in der weltweiten Kirche Gottes, total als ungöttlich abgelehnt worden ist. Aber heute blüht der Nationalismus wieder auf, gerade auch in Amerika, wo auf einmal es heißt, Amerika above all. Nur was die Amerikaner wollen, was denen zugutekommt, das zählt. Man kann alle anderen Länder ohne weiteres hassen. Es ist dieser nationale Stolz, der uns von Gott trennt. Es ist dieser nationale Stolz, der dazu führt, dass man sich von Gott abwendet, dass man vor Gott davonläuft, weil man will die Wahrheit nicht wissen, dass man den Nächsten lieben soll wie sich selbst. Nun, ich habe vor kurzem eine Auf Posten stehen Sendung gebracht über lügende Politiker. Die habe ich sowohl in Deutsch als auch in Englisch gebracht. Und ich habe dann von der großen Lüge gesprochen, dass Krieg eine Lösung sei, dass man Frieden durch Krieg erzielen kann, dass man ohne weiteres Menschen töten kann, im Krieg töten kann, und das ist dann in Gottes Augen wohlgefällig. Sie glauben nicht, nein, vielleicht glauben Sie es doch, wie viele interessante Kommentare ich erhalten habe, wo dies in Frage gestellt wurde, wo gesagt wurde, nein, das darf man auf keinen Fall so sehen. Natürlich muss man sein Schwert ergreifen und andere damit töten, wenn die einen angreifen. Natürlich muss man seine Feinde hassen. Natürlich gibt es ohne weiteres Situationen, wo man das Schwert nehmen muss und darf und soll. Nun, Christus sagte, tu dein Schwert weg. Jeder, der das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Einige sagen, ja, er sagt ja gar nicht, tu das Schwert weg, tu es an deinen Ort, als ob das einen Unterschied machen würde. Die Idee scheinbar ist die, tu es an deinen Ort für eine gewisse Zeit, aber dann kannst du das wieder aus dem Ort herausholen und andere damit umbringen, denen den Kopf abschlagen. Ich meine, eine total idiotische Idee, eine fleischliche Idee, eine Idee eines unbekehrten Menschen, der so etwas sagt. Aber schauen Sie, die Welt ist auf dieser Lüge aufgebaut. Satan, der Verführer, Satan, der Mörder, Satan, der Lügner, der hat die Menschen dazu gebracht, so zu denken. Und dann werden dann Ausnahmen, in Anführungszeichen, angeführt, warum man ohne weiteres als Nationalist andere Länder angreifen kann, andere Menschen töten kann, Frauen töten kann, Kinder töten kann, Bomben abwerfen kann, die die ganzen Städte ausradieren. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Sollten Sie im Krieg kämpfen? Diese Broschüre geht auf alle diese falschen Ideen ein und erklärt Ihnen anhand der Bibel, warum Sie alle verkehrt sind, warum Sie alle ungöttlich sind, warum Sie in keinster Weise dem Willen, dem Sinn Gottes entsprechen. Sie sollten diese Broschüre lesen, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben sollten, wenn Sie meinen, dass der Mensch das Recht hat, andere Menschen zu töten. Lesen Sie diese Broschüre, sie wird vielleicht erstaunt sein. Der Punkt ist aber der, der Hass für andere, für unsere Feinde, trennt uns von Gott. Hass trennt uns von Gott, zerstört die Liebe Gottes, zerstört die Liebe zu Gott, zerstört die Liebe zum Nächsten. Führt dazu, dass man vor Gott davonläuft, weil man die Wahrheit nicht hören will. Eine weitere Persönlichkeit, die auch willens war, von Gott davonzulaufen, war kein anderer als Mose. Nun, warum ging Mose nicht nach Ägypten? Zunächst einmal, warum wollte er nicht nach Ägypten gehen? Nun, er war ja aus Ägypten geflohen, hatte damals ja jemanden umgebracht, einen Ägypter, das wurde ruchbar, und dann floh er aus Ägypten. Nun, der Pharao, der damals zu der Zeit existierte und lebte, war nicht der gleiche Pharao, zu dem letztlich Mose zurückkehren würde, um Israel aus der Gefangenschaft herauszuholen, aber einige sagen, es mag der Sohn des alten Pharao gewesen sein. In jedem Falle hatte Mose 40 Jahre später keinerlei Willen, keinerlei Ambition, nach Israel oder vielmehr nach Ägypten zurückzugehen, um Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Und so lesen wir einmal, was geschah, als Mose von Gott in der Episode des brennenden Busches konfrontiert wurde. Da heißt es in 2. Mose 3 und in Vers 11. Mose sprach zu Gott, nachdem Gott ihm gesagt hatte, du sollst nach Ägypten gehen, die Israeliten, mein Volk zu befreien. Er sprach zu Gott, ja, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Ja, wer bin ich? Nun, später würde der Richter Gideon das Gleiche sagen, als der Engel des Herrn, aller Wahrscheinlichkeit nach Christus, ihm erschien und sagte, ich werde dich benutzen, um die Israeliten von den Philistern zu befreien. Ja, wer bin ich denn, dass ich so etwas tun könnte? Schauen Sie, ein Zweifel an seinem Wert wird hier zum Ausdruck gebracht. Ein Zweifel daran, wie Gott uns erschaffen hat. Man traut nicht seinen eigenen Fähigkeiten, die einem Gott gegeben hat. Es geht nicht um den Stolz in sich selbst. Es geht aber darum, dass man akzeptiert, dass Gott einen so erschaffen hat, wie er uns erschaffen hat, dass er uns Möglichkeiten gegeben hat, Fähigkeiten gegeben hat, Talente gegeben hat, die wir benutzen sollten. David hat ganz anders gedacht. David hat später im Psalm 139 und in Vers 14 gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Er hat sich angeschaut, er hat gesagt, ich bin wunderbar gemacht. Nicht, ach, warum bin ich so gemacht worden? Gefällt mir gar nicht. Das war der Punkt, den Mose lernen musste. Das war der Punkt, den Gideon lernen musste. Das war auch der Punkt, den andere lernen mussten. Denn andere haben den gleichen Fehler begangen. Andere haben auf gleiche Weise Gott geantwortet und sind dadurch von Gott weggelaufen. Weil sie sich selbst nicht zugetraut haben, weil sie sich nicht zugetraut haben, dass sie mit Gottes Hilfe gewisse Dinge tun könnten. So lesen wir in 2. Mose Kapitel 4 und Vers 10, nachdem diese Debatte weiterging zwischen Mose und Gott und Mose immer wieder Ausflüchte hatte, warum er nicht nach Ägypten gehen konnte, wollte, sollte. 2. Mose 4 und in Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Ich kann also nicht sprechen, ich stottere oder was immer so seine Entschuldigung war. Es zeigt wiederum seine Weigerung, Gott gehorchen zu wollen. Und das hat dann zu einer falschen Auffassung über sich selbst geführt. wie wir gleich sehen werden, eine falsche Auffassung über die Qualitäten, die Talente, die Gott einem gegeben hatte. Nun, nachdem das nichts fruchtete, sagt er dann in 2. Mose 4 und Vers 13, Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst, aber nicht mich, so wie Jona. Sende jemand anderen, aber nicht mich. Ich will nicht gehen, hat er Gott klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Nun, letztendlich ist er doch gegangen, aber schauen wir einmal, wie es weitergeht. In 2. Mose 5, die Verse 22 bis 23, denn als er nach Ägypten kam und dann die Forderung stellte an den Pharao, das Volk gehen zu lassen, hat er für das Volk noch weitere beschwerliche Arbeiten auferlegt, dem Volk auferlegt, weil er es nicht gehen lassen wollte. Und hier kommt jetzt die Reaktion in Kapitel 5 und die Verse 22 und 23. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Habt ihr von vornherein gesagt, würde nicht funktionieren. Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden, in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt. Und du, sagte zu Gott, hast dein Volk nicht errettet. Mit anderen Worten, habe ich dir doch von Anfang an gesagt, dass das nichts bringen würde. Warum hast du mich gesandt? Weiter in 2. Mose Kapitel 6 und lesen wir einmal Vers 12. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach, siehe, die Israeliten hören nicht auf mich, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich ungeschickt zum Reden. Die gleiche alte Argumentation kommt wieder zum Ausdruck, weil er ja nicht gehen wollte. Und weil auch hier jetzt in Ägypten noch nicht davon überzeugt war, dass das die richtige Lösung war, dass er derjenige sein würde und sein sollte, der Israel aus der Gefangenschaft herausbringen würde. Er war immer noch willens, vor Gott davonzulaufen, nicht die Arbeit zu tun, die Gott ihm aufgetragen hatte. Auch in den Versen 28 bis 30. Und als der Herr mit Mose in Ägyptenland redete, also jetzt geht es nicht mehr um den brennenden Busch, jetzt geht es im Ägyptenland. Und da sprach er zu ihm, ich bin der Herr, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir rede, mit Antworten, ich, der Herr, werde dir in den Mund legen, was du sagen sollst. Und er, Mose, antwortete vor dem Herrn, siehe, ich bin ungeschickt zum Reden, wie wird dann der Pharao auf mich hören? Also obwohl Gott ihm gerade gesagt hatte, es sind meine Worte. Und der Pharao wird letztlich auf dich hören, er wird es erlauben, dass Israel aus Ägypten herauskommt, dass du Israel aus Ägypten herausführst, kommt wieder die gleiche Argumentation. Ich bin ungeschickt im Reden. Nun, das ist nicht das, was Gott über Mose gesagt hat. Und zwar schon lange bevor Mose zurück nach Ägypten ging. Schauen wir uns Apostelgeschichte 7 einmal an. Apostelgeschichte 7, in Vers 22. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Er war mächtig in Worten und Werken. Mit anderen Worten, das geschah noch bevor er aus Ägypten floh. Da war er bereits schon mächtig in Worten und Werken. Und das hätte Mose berücksichtigen müssen, hätte das wissen müssen, hat es vielleicht auch gewusst, aber er wollte halt nicht den Auftrag erfüllen. Er wollte halt von Gott davonlaufen. Er wollte halt nicht akzeptieren, wie die Realität in Wirklichkeit aussah. Dass er mächtig war in Worten und dass er mit Gottes Hilfe diesen Auftrag erfüllen könnte und würde. Nein, er war zu dem Zeitpunkt keineswegs bereit, es zu tun. Nun später hat sich das alles natürlich sehr grundlegend geändert. Aber es geht mir zunächst einmal um die Ausflüchte, wenn Gott uns etwas deutlich macht, dass man zunächst einmal vielleicht nicht bereit ist und willens ist, das dann auch zu tun, was Gott einem sagt, was Gott einem in seinem Wort der Bibel zum Beispiel klar und deutlich erklärt. Eine weitere Person, die natürlich vor Gott davon lief, war Elia. Und so hat auch Gott Elia verschiedentlich gefragt, ja, warum läufst du vor mir davon? Schauen Sie, Elia hatte gerade die Priester von Baal exekutiert. Das waren natürlich sehr abscheuliche, gräuliche Dinge, die da getan worden waren durch diese Priester. Aber da war jetzt die Königin Isabel, die Frau von dem König Ahab. Aber diese Königin Isabel war eine schreckliche Frau, gewalttätig, grausam. Und sie war aber auch eine Person, die den Baal anbetete. Und als sie hörte, was der Elia getan hatte, da sagte sie, ich werde dich töten. Morgen bist du tot. Nun, Elia, der hörte dies. Der war natürlich keineswegs begeistert. Und so lesen wir in 1. Könige 19, was geschah. 1. Könige 19, die Verse 3 und 4. Und vielleicht kurz hier erwähnt, einige sagen, ja, dieses Beispiel alleine zeigt ja bereits schon, dass es in Ordnung ist, Menschen zu töten. Dass es für Christen in Ordnung ist, Menschen zu töten. David hat ja auch Menschen getötet und von daher, er war ja ein Mann nach Gottes Herzen, hat also in der Beziehung sicherlich in keinster Weise gesündigt. Alles totale falsche Schlussfolgerungen. Sollten sie im Krieg kämpfen, wird ihnen dies klar und deutlich zeigen. Aber jetzt zurück zu 1. Könige 19, die Verse 3 und 4. Da fürchtete er Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Auch das zeigt wiederum einen Mangel an Respekt für das, was er war. Er sagte, ich bin nicht besser als meine Väter. Mit anderen Worten, was benutzt du mich, um deinen Auftrag zu erfüllen, um für dich einzustehen? Such jemand anderen. Ich sterbe lieber. Nun, eine weitere übernatürliche Situation gab es dann, nachdem der Engel des Herrn, alle Wahrscheinlichkeit hat wiederum Christus, ihm eine Speise gab, ihn aufweckte und er sagte, okay, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und so lesen wir 1. Könige 19 und die Verse 8 bis 10. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise, also es war natürlich hier ein Wunder, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia, in dieser Höhle? Warum rennst du von mir davon? Nun schauen wir uns die Antwort an. Vers 10. Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und dann wiederholt er die gleiche Anklage sozusagen in Vers 14. Seine fehlende Bereitschaft, Gott zu gehorchen, hat wiederum dazu geführt, dass er die Situation, in der er sich befand, total falsch gesehen hat. Und dadurch natürlich sich weiter und weiter von Gott entfernt hat und willens war, von Gott davonzulaufen. Schauen Sie, Gott muss ihn korrigieren. Zunächst einmal in Vers 18 lesen wir, wie es hier die Lutherbibel 84 bringt. Er sagt danach, ich will übrig lassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Eine bessere Übersetzung findet sich zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, wo Gott sagt, ich habe übrig gelassen. diese 7000. Es ist ja auch so, dass Israel zunächst zumindest zeitweilig sich zu Gott zurückgefunden hat. Wir haben das ja in 1. Könige 18, Vers 39 klar und deutlich zu sehen. Da heißt es in 1. Könige 18 und Vers 39, nachdem die Situation mit den Priestern von Baal geschah und dass das Feuer von Gott den Altar zerstörte, diesen Altar von Baal, Vers 39, und als das alles Volk sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also sie haben hier das Wirken Gottes anerkannt. Das Feuer des Herrn, das kam ja herab und fraß die Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben, wie es heißt, im vorhergehenden Vers. Sie haben schon anerkannt, in diesem Fall zumindest, dass Gott der Herr war, nicht Baal. Und das hätte natürlich Elia, daran hätte er denken sollen, als er diese Anklage gegenüber Gott erhob. Aber es ging sogar noch mehr. In 1. Könige 18 und die Verse 3 und 4, 1. Könige 18, 3 und 4, da wird noch mehr gesagt über die Errettung von einigen. Denn man kann vielleicht sagen, ja, der Elia hat gemeint, ich bin der einzige Prophet, der übrig geblieben ist. Aber auch das wäre verkehrt gewesen, denn in 1. Könige 18, Vers 3 heißt es, und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr, denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, das hat sie in der Tat getan, diese schreckliche Frau, nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und das war bekannt geworden, das wusste der Elia auch. Also man hat eine Idee, dass er der einzige Prophet war, den Gott übrig gelassen hätte, war natürlich total verkehrt. Aber auch hier wiederum, je mehr man nicht willens ist, nicht bereit ist, Gott zu folgen, Gott zu gehorchen, das zu tun, was Gott einem klar und deutlich sagt, umso mehr trennen wir uns von Gott. Die Beziehung zu Gott, die vielleicht besteht, wird zunächst einmal unterbrochen. Man ist mehr und mehr willens vor Gott, vor seinem Willen, vor seinem Wort, davonzulaufen. Wenn das auf Sie zutrifft, dann müssen Sie sich die Frage stellen, ist es nicht höchste Zeit, das abzuändern? Eine weitere Person, auf die ich hier eingehen möchte, ist Jeremia. Gott hat ihm zu Anfang des Buches gesagt, ich werde dich zu einem Propheten ernennen, du bist bereits ein Prophet und du wirst meine Aufgabe erfüllen. Und naja, der Elia, der war auch nicht unbedingt willens, dies zu tun. Er sagte, oh, ich bin zu jung, ich kann nicht sprechen. Hört sich so ein bisschen an wie Mose, nicht wahr? Der hat zwar nicht gesagt, ich bin zu jung, aber er hat gesagt, ich kann nicht sprechen. Nun, Elia war in der Tat jung, er war, man schätzt, 17 Jahre alt. Aber Gott sagte ihm, du wirst die Aufgabe erfüllen, denn ich bin mit dir und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Du wirst das sagen, was ich dir eingebe zu sagen. Christus sagte später das Gleiche zu uns. Er sagte, wenn ihr vor Magistrate und Richter und so weiter geführt werdet, dann sorgt euch nicht, was ihr sagen werdet, denn ich werde euch einen Mund geben, das zu sagen, was ihr sagen sollt. Der Vater und ich, wir werden durch den Heiligen Geist euch inspirieren, diese Worte dann zu sprechen. Und einige mögen sagen, oh, das will ich aber lieber gar nicht erst versuchen. Und wenn es dazu kommt, dass ich vielleicht mich da jetzt rechtfertigen soll, dann gehe ich am liebsten dann gar nicht erstmal auf Gottes Wort ein, damit ich nicht verhaftet werde. Man will dann mehr Gott verleugnen, man will mehr den Menschen gehorchen als Gott. Man liebt die Ehre mehr bei den Menschen als bei Gott. Schauen Sie, die gleichen Warnungen gibt uns Christus im Neuen Testament, wie auch hier bei Jeremia das der Fall war. Nun, Jeremia wurde zu einem Propheten, aber dann kam es, wie ich sagen möchte, zu einer Midlife-Crisis. Wir wissen nicht unbedingt genau, wie alt er war, als das Folgende, was in Jeremia 15 und Vers 18 beschrieben wird, wann das erfolgt ist, aber er war wohl schon dann älter. Ob es jetzt Midlife-Crisis war oder nur eine Krise, auf jeden Fall war es eine Krise, auf jeden Fall. Und so lesen wir in Jeremia 15 und Vers 18, dass hier Jeremia eine Klage gegenüber Gott ausspricht. Ich möchte sagen, eine Rechtfertigung dafür, dass er wieder jetzt oder jetzt in diesem Augenblick davonlaufen wollte von Gott. Jeremia 15, Vers 18, da heißt es in der Lutherbibel 84, warum währt doch mein Leiden so lange? und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann. Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quälen will. Und dann Vers 19, darum spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten und du sollst mein Prediger bleiben. Warnung, wenn du so leichtfertig daherredest, so einen Unsinn zusammenredest, durch deine Haltung mir zeigst, dass du gar nicht deinen Auftrag erfüllen wirst, dann wirst du auch mein Prediger nicht mehr sein. Wir haben in der langjährigen Geschichte der Kirche Gottes einige Situationen gehabt, wo jemand sich total von Gott abgewendet hat, nicht mehr das tun wollte, was Gott ihm sagte, und dann war er auch dann über kurz oder lang kein Redner mehr für Gott. Es heißt dann hier weiter, und wenn du recht redest und nicht leichtfertigt, so sollst du mein Mund sein, und sie sollen sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Mit anderen Worten, höre auf, vor mir davonzulaufen, sondern tue deinen Job. Und dann wirst du meine Worte, die ich dir gebe, auf richtige Weise weiter verkündigen können. Die Hoffnung für alle, die übersetzt diese Stelle hier auf die folgende Weise. Da sagt hier Jeremia, warum hören meine Schmerzen nicht auf? Warum wollen meine Wunden nicht heilen? Du hast mich enttäuscht. Du bist wie ein Bach, der versiegt. Und da antwortete der Herr, kehr um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig daherredest, sondern das sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben. Das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Aber die Situation ist klar und deutlich die, dass in diesem Augenblick Jeremia nicht willens war, seinen Auftrag zu erfüllen. Er war willens, vor Gott davonzulaufen. Es war eine Krisensituation. Gehen Sie manchmal durch Krisensituationen, wo Sie dann sagen, oh, jetzt würde ich aber nicht mal weitermachen. Genug ist genug. Ich bin auch nicht mehr wert als meine Väter. Ich bin zu jung oder ich kann nicht reden oder was immer. Die Argumentation sein mag, die in Ihren Augen eine Rechtfertigung darstellt, vor Gott davonzulaufen. Es gibt eine sehr interessante Stelle, ein Gleichnis, das Christus gibt später. Im Neuen Testament. Wir lesen das in Lukas, Kapitel 14. Und die Verse 16 bis 20. Es ist hier überschrieben als das große Abendmahl. Ein großes Gastmahl am Abend. Und lesen wir zunächst einmal diese Stelle und dann werden wir sie ein wenig analysieren. Lukas 14 und angefangen in Vers 16. Er aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Vers 17, und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Und der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Vers 19, der Zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, Vers 20, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Wir werden den Rest des Gleichnisses gleich noch lesen, aber zunächst einmal zu dem, was wir bereits gelesen haben. In Vers 18, wo es heißt, nacheinander haben sie sich dann entschuldigt. Das kann auch und sollte auch besser übersetzt werden. Sie haben das einvernehmlich getan. Sie waren alle im Einverständnis und die hatten verschiedene Entschuldigungen. Aber es sieht so aus, es war so eine Gruppe, die haben sich so zusammengefunden und haben gesagt, okay, was können wir jetzt alles sagen, damit wir uns entschuldigen, damit wir nicht zu diesem Abendmahl gehen müssen. Eine Gruppe, vielleicht sogar eine Gruppe in der Kirche, die mit diesen Entschuldigungen daherkam. Dann heißt es auch in Vers 18, dass dieser eine hier, von dem es heißt, dass er sich entschuldigt hat, er hat sich einen Acker gekauft. Nun, eine bessere Übersetzung wäre vielleicht hier eine Farm. Es war nicht nur ein kleines Stückchen Land, um das es hier ging. Es war schon ein Farm, ein Bauernhof, eine größere Fläche. Gill's Exposition of the Entire Bible hat hierzu folgende Anmerkung. Der erste sagte zu ihm, ich habe ein Stück Land oder ein Feld oder eine Farm gekauft und muss es mir unbedingt ansehen. Er hätte sich ansehen sollen, bevor er es kaufte. Es war jedoch eine sehr unpassende Zeit, abends, gerade zur Essenszeit, um sich ein Stück Land oder eine Farm anzusehen. Außerdem hätte man es wenigstens auf den nächsten Morgen verschieben können. Es war also in der Tat nur ein bloßer Vorwand. Vers 19 hatten wir gelesen. Das war derjenige, der hatte sich 5 Gespanne Ochsen gekauft. Auch hier wiederum sagt der Kommentar von Gill. Ein anderer sagt, ich habe 5 Jochen oder 5 Joch-Ochsen gekauft, um damit das Feld zu pflügen. Und ich gehe hin, um sie zu prüfen. Da es Abend war, und kurz davor war keine geeignete Zeit, mit einem Joch von Ochsen aufs Feld zu gehen und zu prüfen, wie sie den Pflug ziehen und auf dem Feld arbeiten würden. Es war ja dunkel, konnte man ja gar nichts mehr sehen. Der Morgen wäre eine viel passendere Zeit gewesen, sagt er hier, eine viel geeignetere Zeit. Auch hier wiederum klar und deutlich eine Entschuldigung, um nicht das zu tun, was erwartet worden ist. Mit anderen Worten, es war ja hier Gott, der denen gesagt hat, ihr kommt zum Abendmahl, aber die wollten nicht kommen, wollten davonreden, davonlaufen, davon sprengen, rennen von Gott. Und dann Vers 20, ich habe mir eine Frau genommen, man kann auch übersetzen, ich habe eine Frau, mit der ich verlobt war, die habe ich jetzt geheiratet oder wie auch immer die Situation aussieht. Ellicott's Commentary for English Readers, die sagt uns Folgendes. Ich habe eine Frau geheiratet. Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesetz des Mose es Männern erlaubte, dies, die gerade erfolgte Heirat, den Bau eines Hauses oder die Anlage eines Weinbergs, als Grund für die Befreiung vom Militärdienst geltend zu machen. Schauen wir uns dies einmal an. In 5. Mose 20, die Verse 5 bis 7. 5. Mose 20, die Verse 5 bis 7. Da lesen wir. Und die Amtleute sollen mit dem Volk reden und sagen, wer ein neues Haus gebaut hat und hat es noch nicht eingeweiht, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht sterbe im Kriege und ein anderer es einweihe. Und wer einen Weinberg gepflanzt hat und hat seine Früchte noch nicht genossen, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Kriege sterbe und ein anderer seine Früchte genieße. Vers 7. Und mit einem Mädchen, wer mit einem Mädchen verlobt ist und hat es noch nicht heimgeholt, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Kriege sterbe und ein anderer hole es heim. Also hier sagt dieser Kommentar von Ellicott, es wird scheinbar eine Bezugnahme hier dargelegt zur Befreiung vom Militärdienst. Und jetzt sagt er etwas sehr Interessantes. Die Sünde der eingeladenen Gäste bestand darin, dass sie die Einladung zum Fest so belastend empfanden wie die Wehrpflicht. Nun, das ist eine sehr interessante Aussage. So belastend empfanden wie die Wehrpflicht. Als wahre Christen sollten wir diese gleiche Einstellung haben. Der Wehrpflicht ist etwas, was sehr belastend für uns ist. Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Das ist etwas, was wir in keinster Weise akzeptieren wollen. Auch hier wiederum geht es dann darum, dass man natürlich in der Armee dazu ausgebildet wird, andere den Feind zu hassen, damit man den später dann ganz schön hübsch vernichten, zerstören, töten, in Stücke reißen kann. Auch hier schon wird von einer Belastung des Wehrpflichtes gesprochen. Und wie unsere Broschüre über den Krieg uns deutlich macht, Gott hatte nie die Absicht, dass der Mensch im Krieg töten sollte, dass er Krieg führen sollte. Das war nie die Absicht Gottes. Das wissen die meisten Menschen überhaupt gar nicht. Die suchen sich an irgendwo Stellen aus dem Alten Testament aus, wo es dann scheinbar so aussieht, als ob Gott das befürwortete. Er hat es nie befürwortet. Und die Broschüre zeigt ihnen auch, was der Fall war und warum alles dies so geschah, wie es geschehen ist und warum wir in dieser Welt leben, in der wir heute leben. Der Kommentar von Gill führt noch weiteres hierzu aus. Er sagt, sein Vorwand könnte auch sein, dass er sein eigenes Hochzeitsfest hatte und Freunde eingeladen hatte. Schauen Sie, das war ihm wichtiger. Sein eigenes Hochzeitsfest war ihm wichtiger. Freunde, die zu ihm kamen, das war ihm wichtiger, als dass er zum Abendmahl des Herrn gehen würde. Und Barnes Notes on the Bible schreibt dann noch, ich habe eine Frau geheiratet. Unser Heiland möchte uns hier zweifellos lehren, dass die Liebe irdischer Verwandter und Freunde oft die Zuneigung von Gott abwendet. Man rennt dann von Gott davon, weil man eben andere Prioritäten setzt. Seine Familie, seine Freunde, seine Kinder, seine Frau, seinen Mann. Paulus weist auf die gleiche Problematik hin. In 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 29. 1. Korinther 7 und Vers 29. Und ich sage das, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. In anderen Worten, wir dürfen hier keine falschen Prioritäten setzen. Wenn unsere Priorität im Leben ist, wir wollen unbedingt heiraten, wir wollen unbedingt eine Frau haben, unbedingt einen Mann haben und dadurch Gott vernachlässigen, das würde man tun, wenn man hier eine falsche Priorität setzt, dann wendet man sich ganz klar und deutlich von Gott ab, dann rennt man von Gott davon. Der Jameson Fawcett und Brown Commentary schreibt zu diesem Gleichnis: Drei Entschuldigungen, die als Beispiele für die übrigen angeführt werden, beziehen sich auf die Sorgen der Welt, den Betrug des Reichtums und die Freuden dieses Lebens, die das Wort ersticken. Schauen Sie sich nachher Matthäus 13, Vers 22 an und Lukas Kapitel 8 und Vers 14. Alles dies erstickt das Wort. Alles dies führt dazu, dass man sich von Gott abwendet, dass man von Gott und seinem Wort davonläuft. Der Kommentar fährt fort. Jede unterscheidet sich von der anderen und hat ihre eigene Plausibilität, aber alle führen zum gleichen Ergebnis. Wir haben andere, gerade jetzt dringlichere Dinge zu erledigen. Gott kann warten. Laufe ich erstmal ein bisschen weg von ihm. Mache ich erstmal das, was ich machen will. Und dann vielleicht später mal kehre ich dann zu Gott zurück. Die wollten wirklich nicht Gott nahe sein. Die wollten ihre materiellen Dinge nicht aufgeben. Die haben ihre eigenen Begierden erfüllen wollen. Und diese trennen uns von Gott. Sie motivieren uns dazu, von Gott davonzulaufen. Schauen Sie, man ist entweder heiß oder man ist kalt. Aber Christus warnt davor, dass man lauwarm wird. In unserer Broschüre, die Mysterien im Buch der Offenbarung, gehen wir auf diese bekannte Stelle in Offenbarung 3, die Verse 15 bis 16 ein, wo Christus sagt, wäret ihr doch heiß oder kalt, aber da ihr lauwarm seid, werde ich euch aus meinem Munde ausspeien. Nun, wir sagen Folgendes in unserer Broschüre über diese Stelle. Es heißt, Christus sagt in Offenbarung 3, die Verse 15 bis 16, dass er sich wünschte, die Laodicea wären entweder kalt oder heiß, aber dass er sie aus seinem Munde ausspeien würde, weil sie lauwarm waren. Der Kommentar von Strauss über das Buch der Offenbarung erklärt auf den Seiten 97 und 98 Folgendes. Dies sagt der Herr zu denen, die in Laodicea wohnen, dass, anstatt lauwarm zu sein, sie hätten kalt sein und somit die Bitterkeit und die Schwere dieser Eiseskälte fühlen sollen, sodass sie in die wirkliche Wärme eines Zufluchtsortes fliehen würden. Wenn uns wirklich kalt ist und wir dieser Tatsache zustimmen, wird unser Schuldbekenntnis zur Beseitigung unserer Sünden führen. Wir haben ein kaltes Herz, aber wir begreifen es, dass wir ein kaltes Herz haben. Wir verstehen, da muss was geschehen. Das griechische Wort für heiß bedeutet kochend heiß. Die Mitglieder der Gemeinde zu Laodicea waren nicht kochend heiß. Sie waren keine leidenschaftlichen Christen. Sie hatten keine Begeisterung mehr. Keine Emotionen, keinen Eifer, keine Dringlichkeit. Es ist also möglich, im großen Maße im Besitz richtiger Doktrinen, jedoch ohne das Feuer von geistlicher Leidenschaft und Barmherzigkeit zu sein. Deswegen sagt Christus, ihr seid lauwarm, da müsst ihr euch aber dringendst ändern, denn sonst werde ich euch aus meinem Munde ausspeien. Und so lesen wir natürlich, wenn wir zurückgehen, auf das Gleichnis in Lukas 14, dass der Meister des Hauses, der Vorsteher, der Besitzer, der wurde sehr ärgerlich, über das Verhalten derjenigen, die nicht kommen wollten, die ihre Entschuldigungen vortrugen. Und so sagt, und da heißt es hier in Lukas 14, zunächst einmal in Vers 24, ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Und wie geht es dann weiter in Vers 26? Das war jetzt Vers 24. In Vers 26 gibt nämlich Christus eine Zusammenfassung, eine Schlussfolgerung. Er gibt die Bedeutung dieses Gleichnisses an, wie folgt. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Nun, wir verstehen, dass das Wort hassen die Bedeutung hat von weniger lieben im Vergleich. Sie können dies in Matthäus Kapitel 10 und Vers 37 sehen, wenn Sie die, ich möchte sagen, Parallelstelle hier einmal sehen und sich anschauen. In Matthäus 10 und Vers 37, da sagt er nämlich das Gleiche, aber auf folgende Weise. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, also sagt er nicht, wer sie hasst, aber mehr liebt als mich im Vergleich. Eine falsche Priorität wird gesetzt. Der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. In anderen Worten, ja, ich muss ja meiner Tochter dienen, meinem Sohn muss ich dienen, meiner Frau muss ich dienen, meinem Mann muss ich dienen. Ah, da muss Gott ein bisschen hinten anstehen. Da kann ich ruhig ein bisschen so zunächst einmal von Gott weglaufen. Damit ich die Gunst meiner Familienmitglieder behalte. Und dann fährt Christus fort, noch Folgendes zu sagen, in Vers 38. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Sein Kreuz aufnehmen, was ist damit gemeint? Nun, man akzeptiert Lasten, die einem Gott gibt. Man läuft nicht davon. Man sagt nicht, oh, das ist jetzt zu schwer für mich. Wie der Elia gesagt hat, oh, das ist jetzt zu schwer für mich. Na, ich will lieber sterben. Bin auch nicht besser als meine Väter. Jeremia hat ähnlich argumentiert. Nein, Gott erlaubt Probleme in unserem Leben. Aus wichtigen Gründen. Und wir sollten durch diese Probleme gehen. Wir sollten nicht versuchen, ihnen zu entkommen. Das wird sowieso nie der Fall sein. Aber Christus sagt auch, ich bin mit euch, ich bin bei euch. Eure Lasten könnt ihr auf meine Schultern werfen und ich werde sie für euch tragen, aber es muss eine Kooperation stattfinden hier. Schauen Sie, kein Problem, keine Versuchung, keine Prüfung wird zu schwer für Sie sein, dass Sie sie nicht ertragen und tragen könnten. Das ist ein Versprechen, das Paulus uns gibt. Einige sagen, ja, aber was ist, wenn jemand leidet, der muss ja dann ein schlechter Mensch sein, der muss ja dann gesündigt haben, denn gerechte Menschen leiden ja nicht, nicht wahr? Nun, das ist eine absolut falsche Schlussfolgerung. Christus war wohl der gerechteste aller Menschen auf Erden, das werden Sie ja wohl offensichtlich erkennen und mir zugestehen. Und er hat gelitten. Nun, einige sagen, ja, der musste ja für uns leiden, damit wir zum Beispiel Heilung von unseren Krankheiten erhalten können. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wie heißt es in der Bibel? Christus lernte Gehorsam dadurch, dass er litt. Er lernte, dass man im Leiden gehorsam sein kann. Dass Leiden uns nicht davon abhalten sollten, Gott gehorsam zu sein. Dass Leiden uns nicht dazu bringen müssen, vor Gott davonzulaufen. Wir haben eine brandneue Broschüre, Krankheit und Heilung, was uns die Bibel sagt. Und diese Broschüre geht deutlich auf diese Fragen ein, auch auf die Tatsache, dass gerechte Menschen leiden. Und es gibt Gründe dafür. Und wir sollten diese Gründe verstehen. Und wir sollten nicht jetzt als ein gerechter Mensch ungerecht werden, weil wir sagen, okay, jetzt laufen wir dann davon. Wir wollen uns dann nicht mehr mit Gott befassen, weil letztendlich, das ist ja nun doch zu viel, das können wir ja nicht ertragen, das können wir nicht durchhalten. Schauen Sie, es gibt eine weitere Stelle, ein weiteres Gleichnis, ein paralleles Gleichnis, könnte man sagen, in Matthäus 22, die Verse 2 bis 8. Matthäus 22 und die Verse 2 bis 8. Und auch die möchte ich zunächst einmal jetzt im Zusammenhang lesen, denn auch die wollten alle von Gott davonlaufen. Matthäus 22 und Vers 2. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste, es geht hier um Gäste, zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Und abermals sandte er andere Gäste aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, sein Feld, seine Farm, der andere an sein Geschäft, 5 Joch Ochsen. Und einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Und da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Und er sprach zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert, waren nicht würdig, an dieser Hochzeit teilzunehmen. In Vers 5 hatten wir gelesen, sie verachteten es. Nun, der Etiquette's Commentary for English Readers schreibt Folgendes. Sie nahm es auf die leichte Schulter. Die Worte deuten auf eine Haltung der Vernachlässigung hin, die das Angebot des Reiches Gottes gering schätzt und die Interessen dieser Welt in den Vordergrund stellt. Denn wir haben in unserer Broschüre über die Vorherbestimmung diese Stellen näher erklärt. Aber es geht mir hier um folgende Aussage jetzt. Dies war eine Form der Vernachlässigung. Eine Form. Eine andere verlief parallel dazu und führte zu offenem Antagonismus. Offener Feindschaft, man könnte sagen, offener Gewalt. In diesem Falle haben sie die Knechte getötet. Das bringt uns zu den Schritten, wie man von Gott total abfallen kann. Wie man dazu kommen kann, dass man sich total von Gott entfernt, dass man total Gott wegläuft, vor Gott davonläuft, aber nicht mehr zur Reue kommt, um dies zu ändern. In Römer Kapitel 1, da lesen wir eine interessante Abfolge, eine Situation, die uns alle warnen sollte. Römer Kapitel 1 und Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen offenbart. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Schauen Sie, sie waren aber jetzt nicht willens, zu Gott zu kommen oder bei Gott zu bleiben. Sie waren willens, ihn zu ignorieren, ihn zu vernachlässigen, von ihm davon zu laufen. Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, oder besser übersetzt, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, ihn nicht als Gott verherrlicht, ihm keine Herrlichkeit erwiesen, den Ruhm ihm nicht gegeben. Es geht darum, wenn wir Qualifikationen haben, wenn wir Talente haben, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt selbst verherrlichen, wir verherrlichen Gott damit, weil wir erkennen, dass Gott uns diese Talente gegeben hat. Gott sagt, wer sich rühmen will, der soll sich des Herrn rühmen. Darum geht es hier. Und er sagt, sie haben ihn also nicht als Gott gepriesen, ihn nicht verherrlicht und haben ihm nicht gedankt. Haben ihm nicht gedankt. Christus hat einmal 10 Menschen geheilt. Aber nur einer kam zurück, um sich zu bedanken. Und Christus sagte, ja, wo sind die anderen 9? Kommen die nicht zurück mehr zu danken? Und der zurückkam, war ein Samariter. Gott erwartet Dank. Er erwartet, dass wir ihm danken für das, was er in unserem Leben getan hat, nicht immer auf das zu blicken, was unsere Probleme zu sein scheinen und dann mit Gott herumzunörgeln, sondern danken wir ihm für das, was Gott in unserem Leben tut, dass er uns zunächst einmal überhaupt die Wahrheit offenbart hat, wenn er das getan hat. Danken wir ihm für die positiven Dinge in unserem Leben, die Tatsache, dass er uns die Möglichkeit eröffnet, letztendlich in seinem Reich zu sein. Aber diese Menschen haben ihm nicht gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, haben nichtige Gedanken gehabt in ihrem Herzen, das heißt sie sogar, sind dem Nichtigen befallen in ihren Gedanken, haben also zugelassen, dass Nichtiges in ihren Gedanken war. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Zunächst kommt es zu einigen nichtigen Gedanken und dann kommen mehr und mehr und mehr. Und dann wird das ganze Herz total verfinstert. Christus sagt, wenn das Licht in euch Finsternis ist, wie groß wird diese Finsternis sein? Und so lesen wir weiter in Vers 23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und dann in Vers 25, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Also zunächst einmal geht es darum, sie haben jetzt die Wahrheit in Lüge verkehrt. Nicht nur die Wahrheit unterdrückt, sie haben sogar die Wahrheit mit der Lüge vertauscht. Nun, es geht natürlich hier auch um Götzendienst. Es geht darum, dass man jetzt vor diesen Statuen niederfällt, die einen Menschen repräsentieren oder vielleicht sogar auch Tiere und die dann anbetet. Aber es geht auch um mehr. Schauen Sie, der Paulus, der hat jetzt in einer Zeit gelebt, als gerade auch in Griechenland, im griechischen Gedankengut, die Idee der Evolutionslehre weit verbreitet war. Paulus, oder vielmehr Paulus wusste, dass zum Beispiel Plato es lehrte und diese anderen Wissenschaftler, sagen wir mal, zur Zeit des Neuen Testamentes, die lehrten das alles. Also diese Evolutionslehre, die gab es damals schon. Die ist erst nicht durch Darwin entstanden. Und Paulus hat sich dagegen gewandt und hat gesagt, hier, die glauben doch glatt, dass der Mensch aus dem Tierreich entstanden ist und dass Gott damit gar nichts zu tun hat und dass es aus Elementen entstanden ist, so rein zufällig, wie später Darwin von der Ursuppe sprach, wo dann die Gase hineinkamen, um dann irgendwelche Zellen zu entwickeln. Man hat dann damals schon, zur Zeit des Paulus, Gott total als den Schöpfer abgelehnt und durch irgendwelche anderen blödsinnigen Ideen vertauscht. Und das war genau auch das, was Paulus hier anspricht. Und er sagt, es ist alles Narrheit, das ist Dummheit, es ist totaler Blödsinn. Dieser totale Blödsinn wird heute in der Tat in den Schulen gelehrt, in den Universitäten gelehrt. Man muss natürlich daran glauben. Wenn man daran nicht glaubt, ist man also naiv und unwissend. Und dabei sind es die Wissenschaftler, die so etwas von sich geben. Das sind die naivsten und die unwissendsten Narren, die man sich vorstellen kann. Okay, jetzt gehen wir weiter in Vers 28. Und wie sie es für nichtig geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben im verkehrten Sinne, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und dann das Endprodukt, Vers 30. Und sie wurden zu Verleumdern, Gottes Verächtern, Frevlern, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen und so weiter und so fort. Nun, die neue Lutherbibel 2009, die schreibt hier in Vers 30, sie wurden Verleumder und Gottes Hasser. Sie buchstäblich begannen, Gott zu hassen, kamen hier zu dem Punkt, dass sie Gott so gehasst haben, dass sie nicht mehr willens waren, umzukehren, dass sie irgendwie in irgendeiner Form noch etwas mit Gott zu tun haben wollten. Das ist die Beschreibung der unvergebbaren Sünde. Ihnen kann nicht mehr vergeben werden, weil sie nicht mehr bereuen wollen. Und Gott vergibt nur, wenn man bereut. Die Elberfelder Bibel 2016, die übersetzt hier, es wurden Gotthassende, Gewalttäter, Hochmütige oder voller Stolz, wie zum Beispiel, die haben den Stolz in ihr Land, haben dieses nationalistische Gedankengut. Aber sie wurden zu Gotthassenden und zu Gewalttätern. Wir hatten ja in dem Gleichnis eben gelesen, dass sie zum absoluten Gewalttäter geworden sind. Und hier wird dieser Prozess beschrieben. Und Christus sagte uns deutlich, wenn ihr mich hasst, dann hasst ihr auch meinen Vater. Schauen Sie, wir alle waren so. Paulus sagt das auch sehr klar und deutlich. Wir alle waren nicht anders vor unserer Bekehrung, vor unserer Berufung. Aber die Warnung ist natürlich die, dass wir nicht zurückkehren zu diesem Hass, den wir einmal hatten, den wir durch Christus, durch sein Opfer, durch die Sündenvergebung hinter uns gelassen haben sollten. In Titus Kapitel 3, da sagt Paulus uns Folgendes. Titus 3 und Vers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das müssen wir natürlich total abstellen. Das darf natürlich nicht mehr bei uns der Fall sein. Wir hassen Gott und den Nächsten. Wir trennen uns absolut von Gott ab. Wir laufen vor ihm davon. Und wenn wir nicht aufpassen und immer weiter in diese falsche Richtung gehen, kann es dazu kommen, dass wir letztlich dann nicht mehr willens sind, zu Gott zurückzukehren. Fangen Sie bei den kleinen Dingen an. Sehen Sie zu, dass Sie nicht im Kleinen vor Gott davonlaufen. Denn wenn Sie das tun, wird es auch dann später zu Situationen kommen, wo Sie es auch im Großen tun. Und dann mag es vielleicht kein Zurück mehr geben. Laufen Sie nicht, rennen Sie nicht vor Gott davon, sondern seien Sie eng mit ihm verbunden. Und er wird Ihnen helfen. Und er wird Ihnen die Kraft geben und die Möglichkeit und die Fähigkeit, immer weiter voranzuschreiten, bis hin in das Reich Gottes, wenn Christus zurückkommt zu seiner Zeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihnen aber denkt für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.